In der Nacht. Ein dunkles, düsteres Labor. Bei Blitz und Donner hat Viktor Frankenstein endlich Erfolg. Seine Kreatur. Sie lebt. Die synthetische Biologie bedient sich bei der Erschaffung neuer Organismen freilich feinerer Techniken und Methoden als Viktor Frankenstein. Die Bemühungen sind außerdem auf Mikroorganismen beschränkt. Forscher basteln bevorzugt an Bakterien. Doch werden sie sich eines Tages an komplexe Mehrzeller, ja vielleicht sogar Säuger oder Homo sapiens heranwagen? Art Kaplan, prominenter US-Bioethiker an der University of Pennsylvania, meint:
Ich befürchte nicht, dass wir Monster herstellen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Damit lässt sich nicht viel Geld verdienen. Davon profitiert niemand. Das sind amüsante Hollywood-Spekulationen für Science-Fiction-Produktionen, etwa für Jurassic Park mit seinen Dinosauriern. Oder für Filme über eine tödliche Seuche, die viele Menschen dahinrafft. Doch das Ziel der synthetischen Biologie ist nicht die Erschaffung von Monstern, sondern grundlegende genetische und chemische Prozesse verstehen zu lernen. Denn nur dann kann man sie kommerziell nutzen. Die Forscher in der synthetischen Biologie wollen Organismen erzeugen, die Wirkstoffe für neue Medikamente produzieren, neue Proteine oder Energieformen und auch beispielsweise Organismen, die Umweltverschmutzung beseitigen. Monster rangieren auf der Liste der Prioritäten ganz weit unten.
Rupert Mutzel ist ähnlicher Meinung. Er arbeitet an der Freien Universität Berlin mit Kolibakterien. In einem Experiment, das im Laufe der Serie noch näher beschrieben wird, bauten die Kolibakterien einen Giftstoff in ihren Organismus ein. An Monster, so Rupert Mutzel, denke niemand.
Im Moment sind wir noch eher in der Gegend der Horrorfilme. Wobei, wenn man an synthetische Genome denkt, das ist sicher in mehr oder weniger unmittelbarer Reichweite. Ich glaube, letzten Oktober ist eine Veröffentlichung erschienen, wo Forscher bereits Teile von Hefegenomen synthetisch hergestellt haben. Das heißt, das muss nicht unbedingt bei Mikroorganismen aufhören. Wenn ich an unsere Experimente jetzt denke, das bin ich oft gefragt worden, ja, könnte man dann das jetzt mit Menschen machen? Natürlich könnte man jetzt menschliche Stammzellen zum Beispiel einsetzen und versuchen, bei denen jetzt auch eine Base auszutauschen. Und ich habe das mal über den Daumen gepeilt. Also mit unserer Technologie müssten wir so eine Kultur ungefähr 2.500 Jahre laufen lassen, um so einen kompletten Ersatz zu erreichen. Insofern denke ich, sind wir da doch ein ganzes Stück weit weg. Das Zweite ist, die Frage ist, was wollen wir machen? Und da ist für mich persönlich, wäre da jetzt ganz klar eine Grenze. Also ich würde nicht an höhere Organismen gehen.
Das Unbehagen, die Biotechnologie könnte höhere Organismen, ja sogar Menschen produzieren, ist nicht neu. Es regte sich ganz deutlich etwa ab den 1990er Jahren, als Forscher in Schottland mit dem Schaf Dolly das erste Säugetier klonten. Historisch betrachtet ist die synthetische Biologie die logische Folge von allen Erkenntnissen der letzten 50 bis 100 Jahre.
Das baut sehr stark auf den Erkenntnissen, die Molekularbiologie geliefert hat in den letzten 50 Jahren. Also wir kennen sehr viele Gene sehr genau. Wir kennen auch Proteinstrukturen mittlerweile sehr genau. Das ist eigentlich, denke ich, der Haupthintergrund für diese Geschichten. Und natürlich darf man nicht vergessen Darwin. Also die Evolutionstheorie ist natürlich was ganz Wichtiges.
Ebenso wichtig als Basis die Gebiete Populationsdynamik, Biochemie sowie Genetik. Kurz, es geht hier also um kühle, nüchterne Naturwissenschaften. Doch als Craig Venter 2010 in den USA das erste synthetische Bakterium präsentierte, klang das Medienecho nicht danach. Da hieß es, der Forscher spiele Gott. George Church, Direktor des Center for Computational Genetics an der Harvard University, hält den Gottesvergleich für absurd. Manche führen ihn gerne an, weil er interessant klinge.
I don't think we're playing God. I mean, I think sometimes people bring that up because it sounds interesting. What people normally refer to as God is somebody who created something from nothing. From there was a vacuum and suddenly there was a big bang.
Wenn man von Gott redet, meint man, da habe jemand etwas aus dem Nichts, aus Vakuum geschaffen. Und dann kam es plötzlich zu einem Urknall. Doch, so George Church, Die synthetische Biologie ist nicht annähernd so weit.
We can't make atoms from nothing, and we certainly can't create a universe.
Wir können keine Atome aus dem Nichts schaffen und schon gar kein ganzes Universum. Man könnte vielleicht sagen, wir spielten Adam und Eva oder Ingenieur. Der Mensch hat als Ingenieur über Jahrhunderte und Jahrtausende beispielsweise Hunde, Mais und Pferde manipuliert. Wir haben uns selber selektiv gezüchtet. So wählen wir unsere Partner nicht nach dem Zufallsprinzip aus. Auch arrangierte Ehen sind sehr durchdacht arrangiert.
Von der theologischen Seite sei das Argument, Forscher spielten Gott, in gewisser Weise zu verstehen, meint Ulrich Körtner, evangelischer Theologe und Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien. Seine Meinung zum Vorwurf des Gottspielens?
Als Theologe ist es zu oberflächlich, mit diesem Vorwurf die Entwicklungen auf dem Gebiet der synthetischen Biologie zu verteufeln, genauso wie dieser Vorwurf auch schon gegen die moderne Gentechnik pauschal erhoben worden ist und auch da, finde ich, in dieser Form, in dieser Pauschalität unberechtigt ist. Und zwar deshalb, weil wenn man den Gedanken der Schöpfung im christlichen und biblischen Sinne ernst nimmt, der Mensch selber ist zu verstehen als Geschöpf Gottes und nach biblischer Tradition, also auch nach jüdischer Tradition, nicht nur christlicher, ist er eben dazu bestimmt, Gottes Partner in dieser Schöpfung zu sein.
Gegen diesen besonderen Auftrag verstoße der Mensch nur dann, so Ulrich Körtner, wenn er die Schöpfung zerstöre. Der Vorwurf, Forscher spielten Gott, war für Joachim Schumer von besonderem Interesse. Der Philosoph und Chemiker schrieb schon seit einiger Zeit an seinem Buch »Das Gotteshandwerk – Die künstliche Herstellung von Leben im Labor«. Nun gab es mit dem Rummel um Craig Venter ein aktuelles Ereignis, an dem man diese Art der Argumentation genau mitverfolgen konnte. Dass der Gottesvergleich an sich vorgebracht wurde, verwunderte Joachim Schumer nicht. Sehr wohl aber die Vehemenz.
Die Medienresonanz war so eindeutig, vor allen Dingen den deutschsprachigen Ländern erwähnten Gott als ein Bezugspunkt. Craig Venter spielt Gott, war die große Schlagzeile, die durch alle Medien durchging, von der Bild-Zeitung über selbst anspruchsvollere Medien wie die Zeit oder auch der Spiegel. Alle erwähnten Gott als einen Bezugspunkt für eine doch voraussehbare, technisch höchst anspruchsvolle Forschung in der Biochemie.
Die Faszination von Leben schaffen ist freilich sehr viel älter als Craig Venters synthetisches Bakterium. Der Vorwurf, diejenigen, die sich darum bemühen, spielten Gott, sei jedoch ein Phänomen einer jüngeren, säkularen Vergangenheit, meint Joachim Schumer.
Zunächst muss man davon ausgehen, dass die Vorstellung, Leben könnte spontan aus toter Materie entstehen, eigentlich zu allen Zeiten und auch fast in allen Kulturen präsent war. Es war eine Banalität. Jeder konnte das beobachten, jeder sah, wenn Würmer, Maden, Fliegen, Mücken, für manche sogar auch Frösche spontan aus irgendwelchen Abfällen heraus entstehen. Es wurde als ein Prozess, als ein natürlicher Prozess gedeutet. Das bedeutet aber andererseits natürlich auch, dass man diese Bedingungen, also bestimmte Abfälle, bestimmte tote Materiearten zusammenfügte, dass man dann eben diese Arten von Leben auch herstellen könnte. Und der Klassiker seit der Antike bei Vergil, in dem ganzes Buch diesem Thema gewidmet ist, ist die Herstellung von Bienen aus Stieren, aus Stierkadavern, die man verwesen lässt. Und dann schlüpfen da einmal aus diesem toten Stierfleisch die Bienen heraus. Und so hat dann der Bauer eine neue Lebensgrundlage und kann sich der Bienenzucht widmen.
Meist handelte es sich bei den Lebewesen, die spontan entstehen, um Ungeziefer. Joachim Schumer beschreibt in seinem Buch alte Rezepturen zur Lebensschaffung. Im 17. Jahrhundert behauptete etwa der flämische Arzt und Chemiker Jan Baptista van Helmont, dass man aus getragener Unterwäsche und Weizenkörnern in nur 3 Wochen ausgewachsene Mäuse machen könnte. Der Mönch Johann Franz Grindel von Ach schrieb eine Anleitung, wie aus Maitau ein mikroskopisch kleiner Frosch entsteht.
Die Vorstellung, dass alle Lebensformen über eine Fortpflanzungskette auf einen ursprünglichen Schöpfungsakt zurückgehen, also die Vorstellung des radikalen Kreationismus, wie wir das heute nennen würden, ist eigentlich eine relativ junge Entwicklung. Das heißt, solange es banal war, dass Leben spontan entsteht, war auch die Herstellung von Leben im Labor nicht eine Nachahmung Gottes, sondern nur die Nachahmung spontaner Prozesse, die in der Natur ablaufen. Es war eine banale Tätigkeit. Es konnte gar nicht in den Sinn kommen, einen solchen Vergleich zu ziehen.
Anders verhielt es sich bei den Alchemisten. In der Bibel werden Metallurgie oder Farbstoffe als Schöpfungsgeheimnisse dargestellt. Experimente damit trugen Alchemisten also den Vorwurf ein, sie wollten die Schöpfung Gottes verändern. Aussagen bzw. Vorwürfe, Leben künstlich zu schaffen, hat es das ganze 20. Jahrhundert in verschiedenen wissenschaftlichen Zusammenhängen gegeben, erklärt Joachim Schummer. Freilich sei die Frage immer, wie definiert man folgende Begriffe? Erstens Leben, zweitens Schaffen und drittens künstlich.
Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte der deutschstämmige, damals schon in den USA lebende Physiologe Jacques Loeb, durch allerlei Reize, chemische Reize, mechanische Reize, noch elektrische Reize, Seeigeleier zur Teilung anzuregen, ohne dass sie befruchtet waren. Und irgendwann gelang es ihm. Und dieser Prozess, dass er ein Seeigelei zu einem Seeigel heranwuchs, ohne dass es befruchtet wurde, wurde auch als künstliche Lebenserschaffung dargestellt. Sie sehen hier, kein natürlicher Prozess, es fehlt die Paarung. Aber es ist natürlich, der Ausgangspunkt ist eine lebende Zelle. Man kann also anfangen, sofort darüber zu diskutieren.
Biologisch komplizierter wird es in den 1970er Jahren. Damals führte der britische Biologe James Danieli das sogenannte Amöben-Experiment durch. Joachim Schummer erzählt von dem Forscher,
der drei Amöben nahm und davon einer den Zellkern, von der anderen die Zellwand und von einer dritten das Protoplasma nahm und daraus eine neue Amöbe zusammenfügte. Alle drei waren von derselben Art und diese Amöbe war lebensfähig. Der gesunde Menschenverstand, der etwas über Amöben hört, weiß, dass Amöben sehr flexibel und variabel sind. Man kann darüber diskutieren, was hat er gemacht. Er hat aus drei eine gemacht. Aus drei lebenden Teilen, die aber für sich selber nicht lebensfähig sind, eine neue zusammengefügt.
Auch in der frühen Genetik gab es die Vorwürfe des Gottspielens. 1953 beschrieben James Watson und Francis Crick die Struktur des Erbgutes, der DNA. Anfangs, so Joachim Schummer, wurde jede Synthese von kleinen DNA-Strängen umgehend als Lebensherstellung bezeichnet. Besonders massive Vorwürfe gab es rund um die Fortschritte in der Reproduktionsmedizin. Nun Anfang des 21. Jahrhunderts stellt sich vor allem die Frage rund um den Gottesvergleich, woher kommt die Vehemenz? Und das in westlichen, aufgeklärten Gesellschaften wie den USA und Europa?
Das ist eine gute Frage. Die einfache Antwort würde, glaube ich, lauten aus einem Mangel an ethischer Bildung. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend unreflektiert ist, auch über die Prozesse. Wir reden zwar gerne immer wieder über die Wissenschaft und ihre Gefahren, aber wir tun es in Phrasen und Metaphern des 19. Jahrhunderts, der Literatur des 19. Jahrhunderts, die damals mit ganz anderen Problemen beschäftigt war. Zur ethischen Bildung gehört nicht nur das ethische Vokabular und auch das Reflexionsvermögen, sondern in diesen Fällen eben auch eine gewisse Kenntnis der Sache. In diesem Fall die wissenschaftlich-technische Grundlage, um die es dabei geht. Deswegen sehe ich diesen Ausdruck des Unbehagens auch als einen Ausdruck der Sprachlosigkeit.